Nicht nur News, sondern Hintergründe. Payment and Banking, der Podcast mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit eurem Host Nicole Nitsche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Payment and Banking Fintech Podcast. Natürlich für alle diejenigen, die auch den Puls des Zahlungsverkehrs spüren wollen. Ich bin Nicole, eure Gastgeberin für heute, und heute habe ich ein Gespräch mitgebracht, das sich um die Frage drehen wird, die natürlich auf den ersten Blick vielleicht einfach klingt, aber bei genauerer Betrachtung alles andere als das ist. Und zwar, was steckt eigentlich hinter dem Begriff Payment, wenn ein Unternehmen sagt, wir sind kein PSP, wir sind ein technischer Servicepartner, also ein TSP, und wir stehen eigentlich auch gar nicht im Geldfluss. Mein Gast dazu und zu diesem Thema heute ist Britta Wehner. Sie ist Director Sales und Partnerships und Prokuristin bei der Link Solution GmbH, einem Berliner Unternehmen, das als Teil der Payment Group der Volksbank EG, also der Gestalterbank, Händlern, vor allem in der Dachregion, eine eigene Technologieplattform, individuelle Betreuung und eine eigene Buy Now Pay Later Zahlart bietet. Britta, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst und heute bei uns, das erste Mal bei uns im Payment and Banking Fintech Podcast bist. Ja.
Hallo.
Britta, ich habe jetzt ein bisschen schon was zu deiner beruflichen Position gesagt, aber bevor wir ins Eingemachte gehen und tatsächlich ins Thema einsteigen, stell dich doch einmal trotzdem selber vor und vor allem natürlich auch interessant deinen Weg zu Link. Wie bist du zu denen gekommen und was hat dich eigentlich überhaupt so in die Payment-Welt gebracht? Du bist ja auch auf jeden Fall schon etwas länger dabei.
Da ist tatsächlich was dran. Also erst auch nochmal von mir hallo und herzlichen Dank, dass wir das heute hier zusammen machen. Freue mich sehr. Ja, was hat meinen Weg in die Payment-Branche begleitet und überhaupt bereitet? Tatsächlich komme ich klassischerweise aus dem Forderungsmanagement. Ich war 21 Jahre in Summe bei der Universum Group und bin 2015, allerdings war das während den 21 Jahren, 2015 innerhalb des Unternehmens quasi von dem Inkasso-Bereich in den Vertriebsbereich gewechselt, weil die Universum damals Payment Solution eine eigene Buy Now Pay Later Lösung kreiert hat. Und es ging damals darum, dass die bereits gewonnenen Kunden entsprechend betreut werden müssen, Cross-Selling, Upselling betrieben wird. Das ist so ein bisschen mein Weg in die Payment-Branche gewesen, durch diese Buy Now Pay Later-Lösung im eigenen Unternehmen, und bin dann 2015 dort reingewechselt, um dann 2018 nochmal so den Schritt zu machen, okay, das macht mir Spaß. Das ist nochmal was ganz was anderes, wie aus dem Bereich, aus dem ich komme, und bin 2018 zu HeidelPay tatsächlich gewechselt. Das war damals ein Kooperationspartner von meinem Arbeitgeber, und tatsächlich ist dann nach meinem Wechsel zu HeidelPay mein alter Arbeitgeber gekauft worden von der HeidelPay. Also waren meine Ex-Kollegen wieder meine neuen Kollegen und teilweise auch Mitarbeiter. Und ja, das hat echt Spaß gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, hätte ich vorher gewusst, was mich alles erwartet in der Payment-Branche, hätte ich den Schritt, glaube ich, nicht gewagt. Da hätte ich zu großen Respekt gehabt. Aber ich bin da so ein bisschen in dieses Becken geworfen worden. Das war, glaube ich, rückblickend genau richtig. Und wollte dann auch nie wieder aus dieser Branche rauswechseln. Wenn man da drin ist und wenn man da irgendwie, wenn man verbrennt für die Payment-Branche, ich glaube, dann will man auch gar nicht mehr aus dieser Branche wirklich raus. Ja gut, und aus der HeidelPay ist bekanntermaßen die Unser geworden. Ich war in Summe fast 7 Jahre dort und habe dort dann tatsächlich das Bestandskundengeschäft und das Neukundengeschäft vertrieblicher Natur als Head-Off begleitet in Deutschland und auch in Österreich. Und ja, dann kam so ein bisschen auch wieder der Punkt wie 2018, dass ich gesagt habe, okay, bekanntermaßen hat die Unser ja auch den ein oder anderen Schritt mit der BaFin gehen müssen. Und das hat natürlich auch, muss man sagen, ziemlich an einem selbst gezerrt. Es war schon eine Mammutaufgabe, die auch aus der Entfernung betrachtet ich mich sehr gefreut habe, dass sie positiv dann beendet wurde. Ich bin also quasi mehr oder weniger zum Ende dieser Phase gewechselt. Es hat einfach, es war der richtige Moment, und es kam ein tolles Gespräch mit der Gestalterbank und mit der First Cash Solution, weil damals die Stelle ausgeschrieben wurde für die Link Solution. Director Sales, genau.
Mhm.
Und das war Ende 23 tatsächlich. Und dann bin ich im Mai 24 zu Link gewechselt und habe quasi nochmal eine neue Verantwortung auch übernommen, vom Head of zum Director. Also es war einfach nochmal der nächste Schritt für mich auch beruflich. Und habe es auch keinen Tag bereut tatsächlich. Es ist auch nochmal wirklich, das ist, glaube ich, etwas, was man naturell auch ein bisschen entspricht beruflich. Ärmel hochkrempeln, mit anpacken, gucken, was können wir tun, sich nicht irgendwie in einen gesetzten Prozess reinzusetzen. Und das macht schon großen Spaß. Natürlich ist auch das manchmal kräftezehrend, aber ich glaube, am Ende des Tages ist das etwas, wofür ich auch brenne. Ja.
Es ist sehr schön zu sehen, dass der Weg in der Payment oder in die Payment-Branche rein manchmal gar nicht so geradlinig ist. Aber wie du sagst, wenn man so Feuer gefangen hat, dann will man auch irgendwie gestalten. Und mit der Gestalterbank hast du da ja die besten Möglichkeiten und auch irgendwie immer wieder witzig zu sehen, dass alte KollegInnen, neue KollegInnen werden kommen, weil der Wechsel natürlich innerhalb der Payment-Branche da auch rollierend ist. Also schön, diesen Weg zu sehen. Lynk gibt es ja als eigenständiges Unternehmen jetzt seit Anfang 24, wenn ich richtig informiert bin. Das ist entstanden auch aus einer Übernahme von Your Payment durch die Gestalterbank. Aber ihr bezeichnet, und das habe ich ja auch in der Anmoderation gesagt, euch nicht als PSP, also nicht als Zahlungsdienstleister im klassischen Sinne, sondern als TSP, also technischer Servicepartner. Kannst du mal erklären, was das genau bedeutet?
Sehr gern sogar. Auch für mich war das in der Tat eine Lernkurve. Mein PSP steht im Geldfluss. Wir stehen aber niemals im Geldfluss. Das hat den Hintergrund, dass wir keine ZAG-Lizenz haben.
Mhm.
Wir unterliegen keiner Regulatorik. Natürlich unsere Mutter sehr wohl, aber wir als eigene Entität, GmbH, nicht. Deshalb sind wir kein PSP, sondern ein TSP, weil wir die technologische Plattform bereitstellen für das gesamte Transaktionsvolumen einer Payment-Situation eines E-Com-Händlers oder auch POS-Händlers. Und daher kommt einfach diese ganz klare Abtrennung und auch Benennung. Bin ich ein PSP? Nein, ich bin ein TSP. Wir unterstützen als technologischer Partner und haben aber natürlich die Regulatorik auch in-house in Form von der Payment Group mit unserer Mutter. Das macht es natürlich an der einen oder anderen Stelle nochmal spannend. Und ich denke auch, dass wir da, wenn man so ein bisschen in die Zukunft reinschaut, noch enger zusammenrücken werden. Also das starten wir auch gerade, dass wir auch Produkte, dass man das da ein bisschen enger miteinander vertratet. Auch da die Frage, warum wollen wir das so tun? Weil natürlich als TSP kannst du nur sehr schwer vertrauenswürdiger Dritter sein. Sprich, wenn du von außen Zahlarten einkaufst, beispielsweise länderspezifische Zahlarten, dann kannst du das KYC-Verfahren nicht in-house lösen, sondern es muss bindend bei diesem Dienstleister stattfinden, was natürlich für den Händler vollkommen in Ordnung ist. Aber er hat halt immer so ein bisschen so einen Medienbruch, wenn es um seinen eigenen Dienstleister geht, die Link Solution an der Stelle. Und ist natürlich auch ein Zeitaspekt, wenn die Dinge nach UK geschickt werden müssen, online und so weiter und so fort. Und von daher haben wir gesagt, es würde wahrscheinlich schon auch sinnig sein, innerhalb der Payment Group Produkte so anzusiedeln, dass wir dort auch als vertrauenswürdiger Dritter aus der Gruppe heraus agieren können.
Um da nochmal konkret zu werden, also du hast gesagt, ihr seid Teil der Payment Group, eben der Volksbank EG. Was bedeutet denn dieses Dach für euch? Und wenn man sozusagen auf die ganze Unternehmensgruppe guckt, wie unterscheidet ihr euch denn in dieser TSP-Rolle von den anderen Unternehmen in der Gruppe? Also zum Beispiel eine First Cash Solutions, hast du eben gesagt, oder eine Solution 360. Also wo liegt da der Unterschied genau?
Der Unterschied liegt erstmal darin, dass wir die E-Com, also vielleicht noch mal ein Stück zurück. Wir sind gekauft worden, übernommen worden. Die Your Payment ist, glaube ich, gar nicht vom Namen her so bekannt gewesen, sondern eher die Crevo Pay GmbH und Co. KG. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Ex-Name, der sehr bekannt war. Aber in der Branche eher so bekannt war, dass man sagt, ja, die machen Payment mit der Kreditreform. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt gewesen, warum wir uns auch dem alten Namen entledigen wollten und auch ein Stück weit mussten, weil man irgendwo in die Payment Group reinrutscht und so ein bisschen diesen Zopf hinter sich gelassen hat. Allerdings auch an der Stelle zu sagen, dass unsere ehemalige Mutter, dass wir da auch eine sehr gute Kooperation heute leben, sprich mit dem Verband der Kreditreform wie auch mit den einzelnen VCs. Innerhalb der Payment Group ist es tatsächlich so, dass wir gar nicht so der Außenseiter sind in Bezug auf die, auf den Geldfluss, sondern dass der Geldfluss tatsächlich bei der First Cash Solution, sprich bei der Gestalterbank, stattfindet, wenn es ums Kreditkartengeschäft geht. Ja, und das ist, glaube ich, wir agieren aus der Gruppe heraus heute mit dem Acquiring im Kreditkartensegment und bedienen uns im Prinzip jeder anderen Zahlart, die wir auf unserer technischen Plattform eigens integriert haben, was für uns ganz wichtig ist, weil wir da unabhängig gegenüber anderen sind. Wenn wir jetzt beispielsweise irgendwelche Plattformen einkaufen würden, das haben wir nicht. Wir haben das alles auf unserer Plattform. Wir können dort sehr schnell reagieren. Wir können auf Kundensituationen schnell reagieren und wir können auch schnell auf Marktsituationen reagieren, wenn wir beispielsweise eine Erweiterung unserer Zahlart brauchen. War beispielsweise letztes Jahr für mich ein großes Thema, dass ich gesagt habe, wir müssen uns ausbreiten, was die Zahlarten angeht. Wir müssen die länderspezifischen Zahlarten rausnehmen, dass man im Prinzip einen Händler bedienen kann. Unsere Händler sitzen überwiegend in der Dachregion. Das ist vollkommen richtig, weil wir den deutschsprachigen Raum an der Stelle bedienen. Und ob das sich mittel- bis langfristig mal verändern wird, das möchte ich gar nicht irgendwie so festlegen. Aber Stand jetzt ist es so. Und das fühlt sich auch, glaube ich, für uns alle genau richtig an, dass das der Markt ist, den wir beschreiten wollen. Allerdings ist es auch so, dass einige unserer Händler natürlich auch, gerade im Online-Shop-Bereich, in Polen, in UK weitere Shops eröffnen, mit auch eigenen Entitäten vor Ort. Und auch die bedienen wir. Also da machen wir keine Grenze, dass wir sagen, wenn du außerhalb der Dachregion jetzt agierst, dann musst du dir dort den entsprechenden Player suchen. Das wäre wahrscheinlich auch keine kluge Entscheidung, wenn man das tun würde. Also das bedienen wir dann schon auch. Und von daher waren auch die länderspezifischen Zahlarten extrem wichtig. Und aber grundsätzlich im Agieren auf dem Markt bleibt die Dachregion erstmal für uns der Bereich, in dem wir tätig sind, ja.
Dann lass uns mal, also du hast jetzt den Markt schon mal angesprochen, aber ihr, also verstanden, ihr seid sozusagen ein bisschen das, oder nicht ein bisschen, ihr seid technologisches Rückgrat, aber gleichzeitig ist ja bei euch auch ein individueller Betreuungsansatz, also eine Betreuungsphilosophie, die dahinter steht. Erstmal klingt das vielleicht so ein bisschen nach Widerspruch, ist es aber nicht. Deswegen lass uns das mal aufdröseln. Es gibt ja im Markt so ein bisschen so eine unausgesprochene Schwelle, weil viele Anbieter werden erst wirklich aktiv, wenn ein Händler sozusagen mehrere Millionen Euro Jahresvolumen halt bewegt. Ihr verfolgt aber ein bisschen anderen Ansatz, oder? Was macht ihr denn konkret da anders?
Also konkret ist es erstmal so, dass wir jeden Händler bedienen möchten und glaube auch können. Aber natürlich macht man da auch den einen oder anderen Unterschied, allerdings nicht bei einer, ich möchte mal sagen, relativ Lohnschwelle. Wir haben gesagt, wir bedienen auch den ein bisschen vergessenen Mittelstand. Okay. Der Mittelständler, der beispielsweise 2 bis 5 Millionen Jahresvolumen hat, ist ja für sich auch ein gutes und auch gesetztes Unternehmen. Und ich fand es auch schon in der Vergangenheit immer schade, dass genau diese Unternehmen, die oft auch eine Tradition und eine lange Unternehmenskultur haben, dass die so ein bisschen in der Payment-Branche so ein bisschen irgendwie die so stiefmütterlich behandelt wurden, weil einfach die großen Player, die waren immer wichtig. Und da ist ja 15 Millionen noch niedrig gegriffen, muss man auch sagen, ja. Und das war so ein bisschen auch der Punkt, als ich hierher gekommen bin und habe auch die Händlerstruktur gesehen von der Größenordnung. Natürlich haben wir auch deutlich, deutlich größere Händler. Aber wir haben eben auch den Mittelstand. Und ich glaube, auch da muss ich sagen, dass gerade mit dem Background, von dem wir jetzt kommen, mit der Gestalterbank, dass man, das passt einfach wunderbar zusammen. Wir agieren im deutschsprachigen Raum. Wir haben hier einen guten Mittelstand, auch wenn man jeden Tag schreckliche Dinge in der Zeitung liest in Bezug auf Insolvenzen und Co. Den haben wir trotzdem noch. Und das war mir auch einfach ein Anliegen, dass diese Unternehmen ebenfalls eine individuelle Bedarfsanalyse bekommen und auch nach einer Unterzeichnung eines Vertrages dennoch eine gute Betreuung bekommen. Auch das sind Unternehmen, die wahnsinnig gute Upsells im Laufe der Zeit bringen und in unserer Gruppe halt auch super Cross-Selling-Ansätze mit sich bringen. Und dann ist so ein Händler, der für die E-Com-Branche vielleicht jetzt erstmal gar nicht so dieser Mammut ist, aber mit seinen allen anderen Aspekten, die er dazu bringt, bei uns in der Payment Group auf einmal doch ein relativ großer Händler.
Ja.
Und dazu muss ich sagen, habe ich es schon immer, es hat mich immer ein Stück weit auch fasziniert, mit einem Händler zu wachsen. Da sprechen wir jetzt natürlich wirklich nicht von einem 50.000-Euro-Händler, auch die haben wir. Aber natürlich, die laufen anders als ein Händler, der jetzt beispielsweise in einem 3,5-Millionen-Segment ist. Aber auch solche Unternehmen wachsen und erschließen auch neue Märkte oder aber werden auch übernommen von einem größeren und schon ist man in einer ganz anderen Situation. Also von daher bin ich einfach der Überzeugung, dass es nicht richtig ist, sich nur auf diese ganz Großen, weil dann wird der Markt auf einmal ganz eng, wenn alle nur auf die Großen wollen. Und das ist so ein bisschen, deswegen spreche ich immer ein bisschen vom vergessenen Mittelstand und stelle auch fest, dass das, also gerade meine Mitarbeiter stellen das immer wieder fest, wie gut das ankommt, wie nah sie am Kunden sind und das macht dann auch tatsächlich schon riesengroßen Spaß. Das ist so ein bisschen so dieses Aufdröseln und auch da muss ich sagen, die ganze Händlerstruktur aus der Payment-Gruppe ist ähnlicher Natur. Es gibt großes, wir haben Top-Brands in der Gruppe, aber wir haben eben auch eine große Vielzahl an Mittelstandsunternehmen.
Kurze Werbeunterbrechung. KI im Finanzsektor ist 26 kein Projekt mehr. Sie initiiert Zahlungen, bewertet Risiken in Millisekunden und trifft Vorentscheidungen in Kredit- und Compliance-Prozessen. Die Frage ist also nicht mehr ob, sondern wie. Und wer dafür gerade steht. Die KEX, also die KI Exchange, bringt am 23. Juni in Hamburg genau die Menschen zusammen, die das täglich verantworten. Produktverantwortliche, RisikomanagerInnen und Technologiechefs aus Banking, Payment und Fintech. Keine Hochglanzcases, keine Marketingvorstände, nur fachliche Wahrheiten und Use Cases aus dem Maschinenraum. KEX 26. Bite into the future of AI.
Ja, sehr schön. Also klingt auf jeden Fall sehr gut. Also auf der einen Seite faires Angebot, persönliche Betreuung, auch eben für die etwas kleineren Händler, sage ich mal. Ich frage mich natürlich, womit überzeugt ihr dann im direkten Vergleich? Also nochmal anders gefragt, wenn du jetzt zum Beispiel einen Merchant gegenüber sitzt im Sales-Gespräch, der sozusagen zwischen zwei Anbietern abwägen würde, was wäre dein stärkstes Argument, was du dann mitbringst für euch?
Ja, also es sind, glaube ich, es kann nicht nur ein Argument sein, es sind natürlich mehrere. Und das kann natürlich auch nicht nur die Betreuung sein, auch wenn das ein wichtiger Parameter ist, das muss man auch sagen. Ich glaube, es sind mehrere Dinge, die bei uns mit reinspielen. Zum einen, dass wir die Sprache unserer Händler sprechen und sie auch im laufenden Betrieb keinen Support anrufen, der dann entweder nur Englisch spricht oder schlecht erreichbar ist, sondern wir sind extrem gut erreichbar. Das ist etwas, was auch einer unserer USPs ist. Wir sind schnell erreichbar, wir agieren schnell und wir sprechen die Sprache unserer Kunden. Das ist ein Punkt. Ich glaube, die Wendigkeit, die wir noch haben aufgrund unserer Unternehmensgröße, dass wir nicht in so einem starren Konstrukt gefangen sind, obwohl wir einer Gruppe angehören, obwohl wir einer konservativen deutschen Volksbank angehören, sind wir alle, also das muss man ja mal wirklich sagen, Volksbank, das bringt halt auch einen riesen Trust mit sich für einen Händler. Das muss man auch sagen, wenn man jetzt fragt, okay, was unterscheidet euch von euren Mitbewerbern, dann ist das natürlich auch ein sehr tragendes Argument, ja, dass wir zu einem, also wir haben keinen ausländischen Investor im Rücken, bei dem man sich als Händler vielleicht fragt, okay, passiert das in 2 Jahren, dass das Unternehmen auseinandergestückelt wird und weiterverkauft wird, sondern wir haben einfach eine deutsche Volksbank im Background, die schon sehr früh erkannt hat, dass Payment ein Thema ist. Und mit der First Cash eben damals seinerzeit den Payment-Markt im Postbereich erschlossen hat, aber mit dem Zukauf von immer weiteren Unternehmen, die für sich auch eine Tradition mitbringen. Das sind ja alles tatsächlich Unternehmen, die jetzt nicht irgendwie ein Jahr existieren, wie jetzt eine Link Solution, ja, die ja auch eine Historie hat, ja, mit der alten Firmierung, Allerdings sind wir das einzige Unternehmen gewesen, die dann umfirmiert wurden. Alle anderen sind mit ihren Unternehmensnamen reingekommen und geblieben. Aber ich glaube, dass das so dieses Argument ist, dass wir jede Payment-Situation abbilden können, dass wir immer ansprechbar sind, dass wir eine 1-zu-1-Betreuung haben beim Händler und dass wir im Prinzip weit weg von rosa und blau sind. Das ist nämlich der größte Schmerz, den die Händler haben, die mit uns in die Gespräche gehen, dass sie wahnsinnig, also gerade die Mittelständler, wahnsinnig hohe Preise zahlen. Und das ist dann natürlich das, ich sage jetzt mal am Ende, das Argument, ja, dass sie, wir sind ganz bestimmt keine Billigheimer. Ich glaube, das tut auch auf Dauer nie gut. Aber ich glaube, wir sind ziemlich attraktiv im Pricing, trotzdem, dass wir gar nicht so groß sind, dass unser Pricing aber echt so gut ist und wir eben auch kein geschlossenes Ökosystem sind, sondern eine wahnsinnige Flexibilität unserer Händler, unseren Händlern anbieten.
Jetzt haben wir eben über die Technologie gesprochen, dieses Thema kein Geldfluss, das hängt natürlich sowieso alles zusammen. Wenn wir so ein bisschen nochmal auf das Fundament von euch schauen, ihr habt ja eigene Entwickler in-house und entwickelt sozusagen selber die Technologieplattform. Jetzt leben wir aber ja eigentlich in der Welt, wo man sagen kann, dass viele eben auf sowas wie White-Label-Lösungen setzen. Warum habt ihr denn diesen Weg gewählt, eigene Technologieplattformen zu entwickeln, anzubieten und sozusagen als euer Fundament darzustellen?
Weil das eine das andere nicht ausschließt. Also das kann ich vielleicht pauschal mal dazu sagen, weil gerade unsere Technologieplattform bietet insbesondere bei unserer eigenen Zahlart im Buy Now Pay Later-Bereich genau diese Möglichkeit. White-Label. Also da ist kein Brand von uns drauf, sondern unsere Händler agieren in ihrem Namen und bleiben immer Herr quasi der Rechnung und der Forderung gegenüber der Endkunden. Und damit glauben wir auch heute immer noch, auch wenn das Factoring heute oftmals anders lebt, wobei es gibt ja auch Player am Markt, beispielsweise RatePay, die auch sehr stark im Factoring-Bereich im White Label sind. Und ich glaube, das ist immer noch ein gutes Thema in Bezug auf Endkunden. Es gibt Endkunden, die zahlen rosa und blau, kein Problem. Es gibt aber auch Endkunden, die sagen, nee, möchte ich gar nicht, dass da meine Daten liegen. Und ich glaube, es ist einfach schon noch immer etwas, das die Kundenbeziehung stärkt zwischen Händler und Endkunde, wenn er die Rechnung stellt, wenn die Daten nicht irgendwo hingegeben werden. Und das ist im Prinzip kein Ausschluss bei der eigenen Technologieplattform. Wir haben im Prinzip alles auf einer Plattform integriert. Es ist alles nutzbar. Der einzige Bruch, der stattfindet, ist bei der Vertragsunterzeichnung. Das im Prinzip Stand heute mit einer länderspezifischen Zahlart oder Arten im Prinzip nochmal zum Dienstleister. Also ansonsten würde das unser Händler gar nicht merken, dass wir uns eines Dienstleisters bedienen für eine länderspezifische Zahlart wie beispielsweise P24 oder iDeal, jetzt Vero. Das sind die Themen, die wir aus einer Hand anbieten. Technisch muss er sich nur an uns anbinden. Sowohl bezüglich der Plattform, als auch wenn er sich eines Plugins bedient. Da muss man auch dazu sagen, tatsächlich ist es so, dass der Großteil unserer Händler über Plugins agiert.
Okay, das heißt, es gibt eigentlich gar nicht so ein Maß, also oder anders gefragt, macht ihr dann eher so ein bisschen maßgeschneidert für den Merchant, dass ihr sozusagen das anbietet oder sagst du, wir bieten sozusagen ein Portfolio an und bilden das, versuchen das ein bisschen anzunähern an so ein Idealbild eines möglicherweise Kunden?
Ja, also eher Letzteres. Also wir bieten, glaube ich, einen sehr guten Standard, dass wir sagen, wir können einen Händler mit unserem Produktportfolio und dem Portfolio der Plugins, die wir im Einsatz haben, allumfänglich bedienen. Es gibt natürlich immer die karierte Maiklocke und
schöner Begriff.
Damit müssen wir natürlich auch leben und umgehen. Aber auch da, und das ist natürlich auch wieder der Vorteil, dass wir sagen können, okay, lass mal schauen, über was reden wir denn hier? Über welchen Händler sprechen wir hier? Und dann schauen wir uns das auch an und schauen, okay, kann uns das aber langfristig einen Mehrwert auch mit anderen Branchen oder Händlern bieten? Und dann haben wir einfach die Möglichkeit, dort so zu agieren, dass wir sagen, alles klar. Wir haben dann natürlich auch Prozesse. Wir haben ein Brio-Board-Meeting und da werden Themen reingebracht vom Markt, dass wir das dort diskutieren, dass das dort dann im Prinzip mitgenommen wird, damit geschaut, wie hoch ist denn der Aufwand? Lohnt sich das oder dauert es einfach zu lange? Wir arbeiten natürlich auch mit Agenturen im Plugin-Bereich zusammen. Aber grundsätzlich ist es so, wir versuchen eine Standardlösung anzubieten. Aber auch da muss man sagen, wir weichen natürlich auch vom Standard ab, wenn es einen Mehrwert für andere bieten könnte. Oder aber, und das muss man natürlich dann auch sagen, sonst, also das wäre ja dann entgegen irgendeiner Wahrheit, wenn der Händler natürlich so eine Größe mit sich bringt, dass wir sagen, okay, das ist ein echter Need für diesen Händler. Und dann setzen wir uns natürlich mit dem Händler auseinander und versuchen dort auch Lösungen zu schaffen. Muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe das jetzt hier in fast 2 Jahren, in denen ich hier bin, nicht erlebt, dass irgendwelche Anforderungen hier gemündet sind, die wirklich extrem spezifisch auf diesen einen Händler bezogen waren, sondern dass wir wirklich immer gesagt haben, okay, es ist eigentlich eine richtig gute Sache, das könnten wir auch hier einsetzen, das könnten wir dort einsetzen. Und von daher stelle ich immer wieder fest, es ist halt super, wenn man sich keiner Plattform bedient, die außerhalb des Unternehmens liegt, weil man dann natürlich ganz anders reagieren kann.
Ja, ich möchte noch mal ein bisschen tiefer in dieses Thema TSP einsteigen, weil ich tatsächlich auch glaube, dass es vielleicht auch viele Merchants so noch gar nicht auf dem Schirm haben, was das bedeutet. Deswegen lass uns das doch mal versuchen, ein bisschen greifbarer zu machen. Also wenn ihr sagt, wir stehen niemals im Geldfluss, kannst du das vielleicht mal ganz konkret an so einem Transaktionsbeispiel erklären oder durchdeklinieren? Also was passiert ganz genau Schritt für Schritt, wenn ein Kunde im Online-Shop, der mit Link arbeitet, auf Kaufen klickt?
Da passiert tatsächlich im Background Folgendes. Wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben einen Händler, der im Einsatz hat die Open Banking Lösung, die Kreditkarte, den Rechnungskauf, und zwar unseren Rechnungskauf und noch eine länderspezifische Zahlart, beispielsweise, wir nehmen jetzt einfach mal Plick. Wir nehmen ESP, wir haben über Dachbereich gesprochen, dann nehmen wir EPS, Entschuldigung. Und da passiert Folgendes, wenn ein Endkunde aus Österreich mit EPS zahlt, dann läuft tatsächlich sein Geld über EPS, über den jeweiligen Dienstleister, den wir angebunden haben. Das ist ein Dienstleister aus UK und von dort findet auch die Ausschüttung des Geldes statt. Der Unterschied, wenn wir im Geldfluss stehen würden, wäre tatsächlich, dass der Geldfluss bei uns auf ein Treuhandkonto laufen würde und wir würden es ausschütten, weil wir es dürften, weil wir treuhänderische Gelder halten dürften, tun wir aber nicht. Deshalb läuft das über den Dienstleister. Ganz genauso bei der Open Banking Lösung läuft es in der Tat über die, also es läuft tatsächlich über die Mastercard, wenn wir über die Settlement Lösung sprechen. Wir haben aber ja auch die klassische Account-to-Account Lösung im Einsatz. Und da ist es in der Tat so, dass es direkt vom Endkundenkonto aufs Händlerkonto läuft. Ja. Wenn wir bei der Kreditkarte münden, ist es in der Tat so, ich kaufe auf Kreditkarte, drücke, ich merke überhaupt keinen Unterschied als Endkunde im Übrigen. Ja. Der Händler merkt nur den Unterschied, nämlich in dem Punkt, dass er die Ausschüttung nicht von einer Stelle bekommt, sondern von verschiedenen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, boah, das ist ja ganz schön anstrengend. Dann bekommt er ja auch unterschiedliche Abrechnungen. Er bekommt von uns natürlich eine allumfängliche Abrechnung.
Das wäre meine Frage gewesen. Genau,
also das ist auch klar. Er bekommt das Geld von verschiedenen Stellen. Er bekommt aber von uns eine Abrechnung. Und dazu haben wir ein, das ist das Link Hub, das ist das Dashboard für jeden Händler und dort fließen auch alle Transaktionen rein. Auch Plau, wenn er möchte. Ich benenne den Namen jetzt bewusst nicht, weil es gibt ja auch Anbieter, die nie den Geldfluss aus der Hand geben, sprich also selbst wenn wir im Geldfluss stehen dürften, die mit jedem anderen Dienstleister nur das technische Processing machen, das machen wir ja quasi mit jedem und wir können alles anbinden, auch den blauen Anbieter, den können wir genauso über uns technisch abwickeln und das passiert auch relativ häufig, weil natürlich es ist schon schön für einen Händler ein Dashboard zu haben, in dem alles sichtbar ist. Da sind wir ja dann auch beim später kommenden Thema wahrscheinlich Omnichannel. Auch seine POS-Transaktion sieht er dort. Und deswegen, ja, der Geldfluss kommt von unterschiedlichen Stellen. Ich denke aber, dass wir das langfristig nochmal ein bisschen smarter, also ein bisschen eindämmen, indem dass wir nochmal näher an die an unsere Schwestern, die First Cash Solution, ranrücken und damit eben mehr noch an die Regulatorik ranrücken. Und dass es vielleicht in 3 Jahren nicht mehr so viel verschiedene Stellen der Auszahlung gibt. Ich muss aber auch dazu sagen, dass das noch nie ein Thema war, dass das ein Showstopper war oder im laufenden Geschäft ein Thema bei einem Händler war, der sagt, boah, das ist mir echt zu anstrengend, weil ich glaube einfach, dass das Reporting, was wir anbieten, das Dashboard, welches wir anbieten und die Abrechnung für ihn eine Top-Übersicht bietet.
Und du hast eben gesagt, lass uns mal auf den Dachmarkt konzentrieren und ihr konzentriert euch ja auch bewusst auf diesen Markt. Ist das, also erstmal die Frage natürlich, warum? Der Dachmarkt nur und vielleicht auch noch eine anschließende Frage, ist das eine dauerhaft strategische Entscheidung bei euch oder plant ihr da gegebenenfalls doch noch etwas, euch zu erweitern?
In diesem Moment würde ich sagen, gibt es keine Entscheidung, das zu ändern. Ich würde aber mich niemals festlegen wollen, dass das, so wie eingangs schon gesagt, dass wir auch in 2 oder in 3 Jahren immer noch nur den Dachmarkt bedienen. Aber unter Umständen vielleicht schon. Aktuell ist das für uns, im Übrigen auch bei meinem alten Arbeitgeber, ist das der Markt, den man hauptsächlich bedienen möchte, weil man einfach weiß, wie dort der Payment-Markt tickt. Man muss ja auch sagen, das
ist ganz spezielle Payment-Vorlieben hat der Dachmarkt.
Ganz genau. Das ist in der Tat so. Es ist ja auch also wir haben ja 2 deutsche Phänomene, muss man ja auch sagen. Das ist ja den wenigsten Endverbrauchern, also wenn ich mich jetzt im privaten Umfeld mal darüber unterhalte, weil es heißt ja, erzähl doch mal, was machst du denn da genau? Und man spricht dann darüber und kommt vom einen ins andere Thema. Es ist auch einem deutschen Endverbraucher überhaupt nicht klar, dass es ein ziemlich deutsches Phänomen ist, die Rechnung so wahnsinnig zu nutzen. Und gleichzeitig auch der Meister der Retourenquote zu sein. Gleichzeitig aber auch, wir sind nochmal bei dem blauen großen Mitbewerber, auch das ist ja ein deutsches Phänomen. Aber auch da ist es, ohne dass die jetzt auch mittlerweile die Rechnung anbieten, es war ja auch schon davor das deutsche Phänomen. Warum? Weil der Deutsche die Sicherheit braucht und der Österreicher auch. Und das hatten sie dort auch. Bei der Rechnung habe ich die Sicherheit, ich kann erst mal gucken, ob mir das gefällt. Aber ich will das vorher nicht zahlen, weil am Ende kriege ich vielleicht mein Geld nicht wieder. Das ist so die Angst. Also macht man lieber einen Rechnungskauf. Das hat man ja damit aber auch bekommen, diese Sicherheit. Wenn das nicht funktioniert, dann mache ich da einfach einen Konfliktfall auf und dann bin ich als Endverbraucher auch geschützt. Und das sind so diese beiden Themen, dass ich dann oft gefragt werde, ja, ist das in anderen Ländern nicht so? Nein, ist überhaupt nicht so. Genauso eine Lastschrift. Sag ich also, wenn du einem Franzosen erzählst, jemand bucht, obwohl es die SEPA-Lastschrift gibt, europäisch, aber sag ich also, ein Franzose, der, wenn der hört, dass man von seinem Konto einfach abbucht, der greift sich ans Hirn. Das ist so dieses, natürlich haben wir in Bezug auf länderspezifisch, auch bei meinem alten Arbeitgeber, haben wir da so auch Frankreich, was kann man da machen, länderspezifisch. Ist aber hier aktuell nicht der Need. Dennoch glaube ich schon, dass es immer weitergehen wird, auch auf angrenzende Länder. In den letzten Jahren wahnsinnig aufgeholt, Polen. Wir haben einige Händler, die auch gerade die im produzierenden Gewerbe sind, die auch in Polen sich dort mit Entitäten niedergelassen haben und auch dort produzieren und auch dort einen Online-Shop haben. Und deswegen, es verschwimmt ja dadurch heute schon. Aber wenn man jetzt mal rein mit der Vertriebsbrille schaut, dann ist, glaube ich, Stand heute und auch morgen und übermorgen der Dachmarkt der Markt, den wir bedienen wollen, weil wir einfach, ich glaube, schon auch mit unserem Background und mit unserer Historie dort einen wahnsinnigen Trust haben. In anderen Ländern ist das vielleicht gar nicht so dieser Trust, dass man sagt, okay, ihr gehört zu einer Vollbank, wunderbar, ist jetzt für mich nicht so spannend, aber ich glaube, gerade in dem Dachbereich ist es etwas, was wahnsinnigen Mehrwert mitbringt, was das Vertrauen angeht, gerade nach dem Thema vor Jahren, aber trotzdem immer noch präsent, Wirecard, ja, das sind schon Themen, die einen Trust mit sich bringen, ja.
Ja, und du hast es jetzt natürlich eben gesagt, also risikobehaftete Zahlarten in Deutschland relativ beliebt, Rechnungskauf, Lastschrift. Ist es denn für euch als TSP jetzt ganz konkret ein Thema, beziehungsweise wie geht ihr mit diesen bevorzugten Zahlarten um?
die wollen und müssen wir natürlich bedienen, ganz klar. Und das ist natürlich auch ein Flaggschiff der ehemaligen Crevo Pay. Das muss man auch ganz klar sagen. Das war ja im Prinzip der Ursprung, dass man gesagt hat, Mensch, im Bereich Verband der Kreditreform, dass man sagt, wir haben so viele Daten hier. Im Übrigen war das auch bei meinem ganz früheren Arbeitgeber bei der Universum Payment Solution genau der Punkt, weil dieses Unternehmen aus dem Karstadt-Quelle-Konzern heraus existiert und auch da wahnsinnig viele Daten aus jahrelangen Versanddienstleistungen vorherrschten. Und natürlich ist das bei einer Kreditreform ähnlich. Also hat man gesagt, Mensch, wir können doch hier ein eigenes Produkt bauen. Und dann ist das Produkt Crevo Pay. Das Produkt heißt heute Crevo Pay by Link. Also man hat den Namen nicht ganz weggelassen und das ist im Prinzip der Link-Rechnungskauf, dass man sagt, wir haben hier einen Rechnungskauf, der keine Zahlungsgarantie beinhaltet, aber ansonsten alle Parameter eines Factoring-Rechnungskaufs oder auch Lastschriftverfahrens mit sich bringt. Was heißt das konkret? Das heißt konkret, dass der Rechnungskauf, den wir anbieten, sämtliche Prüfungen beinhaltet, die der Händler mitsteuern kann und übers Dashboard sogar auch selbst steuern kann. Natürlich bei großen Händlern gehen bei unserem größten Kunden haben wir ein wöchentliches Abstimmungsmeeting oder wenn man merkt, da läuft gerade eine Betrugswelle an, gehen wir sofort in die Gespräche. Was können wir kurz anpassen? Was hilft? Das ist natürlich auch ein bisschen branchenspezifisch. Aber wir haben dort eine Prüfung, wie weit ist die IP-Adresse von der Rechnungsadresse entfernt. Wir haben individuelle Risikomatrixen. Da kann man natürlich auch einstellen, dass eine positive Zahlerfahrung dort mit reinfließen muss, um den Rechnungskauf anzubieten. Und das kaskadiert sich im Prinzip, diese Risikomatrix. Und auch über die Jahre mit der Erfahrung der Kundschaft wird das natürlich für jeden Händler noch attraktiver. Er bleibt immer der Herrscher über seine Endkunden und hat gleichzeitig schon diesen doppelten Boden. Das Einzige, was er nicht hat, ist bei einem Ausfall der Ankauf. Das ist da ganz klar. Also wenn man sagt, okay, wo ist jetzt der Unterschied? Der Unterschied ist klar. Man kauft nicht direkt nach, also Factoring nach der Entstehung der Rechnung an, aber auch nicht nach dem Ausfall.
Okay.
Wir bieten gleichzeitig, also wir haben auch das kaufmännische Mahnverfahren beinhaltet, diesen Rechnungskauf. Und danach natürlich auch die Anbindung, die automatisierte Anbindung an die unterschiedlichen Inkasso-Unternehmen. Wir bieten die komplette Bandbreite, aber wenn halt eben auch im Inkasso keine Chance existiert, dann ist dann tatsächlich der Ausfall da. Ich muss aber auch sagen, dass natürlich bei Wellenbewegungen, bei Betrugswellen, kein Factorer kauft Betrug an, oder die wenigsten sagen das mal so, dann hat man im Prinzip die gleiche Ausgangssituation. Wir bieten aber diesen Rechnungskauf zu einem ziemlich attraktiven Pricing an. Der Händler bleibt immer im Driver Seat mit unserer Unterstützung, agiert White Label und kann eigenständig im Prinzip auch, also wir haben zwei Mahnverfahren, wir haben einmal das Mahnverfahren, was wir von der Crevo Pay übernommen haben und wir haben auch ein Mahnverfahren, welches komplett standalone läuft und dort ist er auch in der Lage, seine Mahnschreiben individuell anzupassen. Gleichzeitig muss ich sagen, ab einer gewissen Händlergröße machen wir das auch, dass wir standardisiert das Schreiben für einen Händler anpassen. Das ist unser Rechnungskauf. Jetzt könnte man sagen, okay, was macht ihr, wenn ein Händler kommt und sagt, okay, aber ich habe den echten Need, ich will nur eine Factoring-Lösung, was anderes möchte ich gar nicht. Dann, jetzt werde ich hier gerade angerufen, das ist ungünstig. So, weggeschaltet. Wir haben natürlich auch eine Factoring-Lösung. Auch da bedienen wir uns einem Dienstleister. Und ich möchte es aktuell noch nicht verraten, aber in ganz, ganz kurzer Zeit werden wir damit auch über Social Media werden wir eine kleine Kampagne fahren, mit wem wir dann live sind. Wir sind gerade in der am Ende der Integration. Wir haben bereits eine Factoring-Lösung über die Lösung der Santander Bank. Weil wir natürlich schon auch festgestellt haben, es gibt natürlich den einen oder anderen Händler, der aus einer Branche kommt und sagt, das ist ein Top-Produkt, aber ich brauche den Ankauf, ich brauche das zur Kalkulation.
Klar.
Und deswegen hat man da auch gesagt, okay, so toll unser eigenes Produkt auch wirklich ist und ich glaube sogar fast, ich lehne mich damit bestimmt weit aus dem Fenster, aber ich glaube, es hat fast ein Alleinstellungsmerkmal, dass dieser, ich sag's mal ganz salopp, ungesicherte Rechnungskauf, aber so eine wahnsinnige Sicherheit mit sich bringt. Ich würde jetzt kein Unternehmen am Markt kennen, die das anbieten.
Wir beobachten das auf jeden Fall, welche Ankündigungen es dann in jedem Fall sein wird. Ich würde noch gerne auf das Thema, was du auch eben schon mal angesprochen hast, noch ein bisschen näher eingehen, und zwar Omnichannel. Also ihr deckt technologisch ja nicht nur den Online-Bereich ab, über den wir jetzt natürlich viel gesprochen haben. Das ist natürlich eine der Stärken, die ich besonders spannend finde, sondern eben auch das Offline-Geschäft sozusagen. Das heißt, ihr meint das technisch auch sehr konkret. Also ein Merchant, der online und offline unterwegs ist, braucht sozusagen nur die Anbindung in eure Plattform. Erklär doch nochmal vielleicht genau, was da technisch genau passiert, damit das funktionieren kann. Also in die Offline mit der Online-Welt zu verbinden.
Mhm. Tatsächlich ist es so gewesen, dass das auch schon die CrevoPay angeboten hat. Dass das Terminal-Geschäft ebenfalls über das Dashboard abgebildet wurde, somit auch über die Plattform gelaufen ist. Jetzt haben wir uns 2024 im Acquiring an unsere Mutter angeschlossen. Und das ist natürlich für uns wahnsinnig wichtig gewesen, dass wir gesagt haben, wir müssen auch hier die Abbildung von Online und Offline, weil wir natürlich innerhalb der Gruppe und insbesondere, was die First Cash Solution angeht, dort so eng miteinander agieren im Schulterschluss vertrieblicher Natur, dass man gesagt hat, okay, wir müssen dort auch die Plattform so aufbauen, dass wenn ein Händler die Kreditkarte nutzt im POS-Segment und im E-Com-Segment, dass wir dort im Prinzip über unterschiedliche VU-Nummern auf der Plattform, auf der Schnittstelle oder auch die Plugins laufen auch letztlich mit der Plattform zusammen, dass dort im Prinzip die Transaktionen, die aus dem Terminal-Segment kommen, wie aber auch aus dem Online-Segment, dass sie dort zusammenlaufen und bei uns im Dashboard münden sichtbar. Und ich glaube auch, dass das nicht das Ende der Fahnenstange ist, weil wir auch in der Gruppe noch ein bisschen mehr haben. Wir haben Kassenlösungen. Auch da gab es jetzt schon die ersten beiden Integrationen von unserer jüngsten Schwester in der Gruppe. Genauso auch von außerhalb gab es Plattformintegrationen. Man muss sagen, die Payment Group arbeitet ja stark im Partnervermittlungsbereich. Und von daher arbeiten wir da auch mittlerweile, muss man sagen, das war jetzt nicht von Beginn an, sondern mittlerweile sehr stark auch mit Plattformintegrationen, dass wir in andere Plattformen integriert werden. Und da gibt es dann auch im Prinzip Kassenlösungen. Und eine Lösung, die meiner Meinung nach an Wichtigkeit in Kürze zunehmen wird, ist unsere Schwester im Vending-Bereich, die heute schon wahnsinnig erfolgreich agieren. Aber ich glaube, schon alleine durch das E-Rezept wird das da auch nochmal mit Online, Offline, Vending, wo hole ich denn eigentlich mein Medikament ab, dass das auch nochmal ein anderes Zusammenspiel wird und auch nochmal dort eine Integration stattfinden wird unter Umständen. Das ist jetzt nicht für morgen geplant, aber das ist etwas, was in meinem Kopf existiert, dass ich sage, auch das ist ein super wichtiger Aspekt, dass wir da im Prinzip diese Synergie aus der Gruppe so nutzen.
Lass uns da gleich nochmal konkreter werden, was so Thema Nischenmärkte, also Online-Apotheken etc. angeht. Aber vorher nochmal diese technische Frage. Es ist ja nicht so, dass jeder Merchant will oder natürlich auch gleich so eine vollständige API-Anbindung machen kann. Du hast eben gesagt, ihr bietet halt viele gängige Plugins an, aber wann empfiehlst du oder ihr denn so ein TSP als Plugin und wann ist es eben die direkte API-Anbindung? Wann macht man oder was ist die Empfehlung in dem Moment?
Also tatsächlich kommt es super selten zu einer Empfehlung. Warum? Weil meistens ein Merchant bereits mit einer technischen Plattform beziehungsweise mit einer technischen Umgebung auf uns zukommt. Und das ist in der Regel eines der gängigen Plugins. Schwierig wird es allerdings, wenn es unter Umständen ein bisschen so eine kleine karierte Maiglocke oder auch ein geschlossenes Ökosystem ist, welches wir nicht abbilden können, dann ist die Empfehlung, wenn du mit uns zusammenarbeiten möchtest, dann geht das über eine Direktintegration. Es ist selten, dass wir einen, kommt natürlich auch vor, aber es ist super selten, dass ein Händler auf uns zukommt und sagt, hey, ich plane gerade meinen ersten Online-Shop, was soll ich nehmen? Meistens ist das Thema, welche Integration genutzt werden soll, welche Umgebung, da schon erledigt und schon vorhanden. Dennoch gibt es auch Händler, die haben keine und brauchen auch gar keine, weil wir ja auch mit einem Payment-Link arbeiten. Also wir haben auch die Pay-by-Link-Lösung, da haben wir ein bisschen mit dem Firmennamen gespielt, aber es ist im Prinzip ein Payment-Link, den man auch am Markt, glaube ich, extrem gut kennt. Und da braucht man gar keine technische Integration. Den kann man generieren über das Dashboard, über den Link-Hub.
Ach, spannend. Ja, ist ja super. Das ist sehr, sehr auch eine Kraft von Innovationsstärke, dass man sozusagen alles mitdenkt, wie sozusagen eine schnelle Einbindung und sozusagen nach jedem Bedürfnis und Maßstäben da stattfinden kann. Jetzt, auch das hast du eben schon so ein bisschen ausklingen lassen, das klassische E-Rezept, was jetzt im Umlauf ist. Das heißt, wir sind thematisch so ein bisschen bei diesem Thema Nischenmärkte. Also lass uns da mal die zwei Branchen rausgreifen, in denen ihr euch besonders stark positioniert habt. Finde ich auch irgendwie sehr lehrreich, das so ein bisschen als Payment-Expertisen-Beispiel zu nehmen. Es sind einmal die Online-Apotheken und der ÖPNV, also eigentlich zwei Welten, die so unterschiedlich ja gar nicht sein könnten. Wie seid ihr denn überhaupt da reingekommen?
Ja, also es ist auch super spannend, weil das eigentlich in der Tat zwei Branchen sind, die man jetzt im ersten Moment, insbesondere als Endverbraucher, gar nicht mit einer E-Com-Branche in Verbindung bringt. Ja? Wenn man jetzt über große Retailer nachdenkt, das ist ganz klar. Was hat uns dazu gebracht? Also zum einen das Partnervermittlungsgeschäft, dass irgendwann mal ein sehr großer Jobticket- und Deutschland-Ticket-Anbieter bei der ehemaligen CrevoPay gemündet ist. Und da natürlich auch eine Agentur dahinter steht. Eine technische Agentur, die nicht nur diesen großen Anbieter auch beinhaltet, sondern auch andere betreut und die Plattformumgebung hostet und so weiter. Und ich glaube einfach, das darf man mal so sagen, dass wir da einen extrem guten Job gemacht haben und sind auch weiterempfohlen worden. Und dann hat man natürlich sich auch die Frage gestellt, strategisch, wo wollen wir denn vertrieblich hin? In welche Märkte wollen wir denn rein? Jetzt muss man natürlich auch ganz ehrlich sagen, wir sind ein Unternehmen mit knapp über 40 Mitarbeitern innerhalb einer sehr starken Payment-Gruppe. Das muss man auch dazu sagen. Aber es gibt natürlich wahnsinnig große Mitbewerber, die insbesondere im Bereich Retail wahnsinnig stark sind, hart umkämpft ist. Man muss sagen, der Markt ist auch ein bisschen versaut worden. Da ist eine Ausschreibung, die wird gewonnen, weil wer bietet am meisten Geld? Ja. Das macht dann auch zunehmend gar nicht mehr so großen Spaß, weil es geht gar nicht mehr um Expertise. Es geht gar nicht mehr um das Doing an sich, sondern es geht viel um Kickback-Zahlung. Und da haben wir gesagt, da ziehen wir uns so ein bisschen raus, weil auch da muss man sagen, sagt unsere Mutter, klar, das ist nicht das Geschäftsmodell, was wir unterstützen, im Prinzip die Kunden einzukaufen. Und und dann bist du ganz schnell in der Situation, dass du sagst, okay, welche Branchen haben wir denn im Online-Segment? Und gerade der Bereich, jetzt gehe ich mal auf die Apotheken, der Bereich Apotheke ist etwas, was im E-Commerce in Deutschland ganz schwierigen Stand hat. Das ist bedingt durch Mastercard und Visa, weil es High-Risk-Segmente sind. Und High-Risk für einen Acquirer ist natürlich immer so ein bisschen ein Thema. Will man da direkt ins Monitoring rutschen, nimmt man lieber Abstand, obwohl es eigentlich ein hart regulierter Markt ist, der Apothekermarkt. Und das war so auch mein Ansinn, dass ich sage, warum gehen wir dieses Risiko nicht ein? Ja, es ist High-Risk. Ja, jede Apotheke muss wahnsinnig hohe High-Risk-Fees zahlen. Wahnsinnig hohe, wenn es eine kleine Apotheke ist.
Das wusste ich gar nicht. Aber das ist auch in der Beschäftigung mit dem Thema, ist mir auch nochmal klar geworden, dass ja auch gerade Online-Apotheken das Payment irgendwie wenn ich das so bezeichne, so ein bisschen delikate ist. Menschen, die kaufen ja eben tatsächlich sensible Produkte, meistens oder manchmal natürlich auch verschreibungspflichtige Medikamente. Deswegen natürlich auch die Frage, was bedeutet das ganz konkret für so Zahlungsabwicklung, gerade auch bei einem TSB? Und es muss ja auch viel dann mit Diskretion, Sicherheit, in dem Fall High Risk teilweise natürlich auch zusammenhängen.
Ja, also High Risk muss man mal ganz klar sagen. Ich habe mich irgendwann mal, weil die Frage mich einfach bewegt hat, warum ist diese Branche High Risk? Das habe ich nie verstanden. Aber nachdem ich mich dann mit dem Scheme-Team aus dem Produktmanagement unserer Mutter unterhalten habe, ist es klar. Jeder von uns war schon in Spanien im Urlaub, in Griechenland, sprich in Europa, außerhalb von Deutschland und weiß, was man da eigentlich alles in der Apotheke kaufen kann, wofür man hier ein Rezept braucht.
Ja.
Und es ist nicht Deutschland, dass der Apothekenmarkt in Deutschland High Risk ist, sondern in Europa. So, und dazu zählen wir. Und das ist ein bisschen der Hintergrund. Und deswegen habe ich gesagt, okay, verstanden. Dennoch sind die Apotheker in Deutschland ein wahnsinnig streng regulierter Markt. Und in der Tat ist es auch diese High-Risk-Geschichte, betrifft nur den E-Com-Bereich, den Postbereich nicht. Und jetzt haben wir dort einen guten Acquiring-Partner an der Seite. Aber natürlich wollten wir eigentlich auch im Acquiring das eher aus der Gruppe herauslösen. Und das werden wir auch. Und jetzt arbeitet unsere Schwester, die First Cash Solution, bereits seit Jahren auch im Postbereich mit großen Apothekenplattformen zusammen. Und da haben wir gesagt, das ist eine Top-Synergie. Wir haben auch eine Apothekenplattform integriert und agieren dort auch schon mit mehreren und vielen Apotheken. Wir haben auch zwei große Apotheken, sehr namhafte Apotheken, die ausschließlich im Online-Segment tätig sind. Und wir haben aber eben aus der Plattform heraus auch viele Apotheken, die POS wie auch E-Com abbilden. Und der größere Anteil ist POS. Und da ergeben sich, das kann ich so noch nicht sagen, aber da ergeben sich nochmal Möglichkeiten in Bezug auf dieses High-Risk-Segment, wenn die Gewichtung anders ist, dass wir dort die kleineren Apotheken nochmal besser begleiten können. Und ja, natürlich, wir sind PCI-zertifiziert, das heißt also sensible Daten ist kein Problem. Und dass wir auch den Partner an der Seite haben, mit dem auch verschreibungspflichtige Medikamente abgewickelt werden dürfen. Das ist natürlich immer etwas, das kann man nicht einfach auf der grünen Wiese für sich entscheiden im Unternehmen. Das muss man dann mit seinem Partner im Acquiring gemeinsam entscheiden, ja, beziehungsweise gemeinsam besprechen. Und von daher hat sich das dann relativ gut ergeben, eben mit der Synergie, dass wir in der Gruppe bereits schon große Plattformen bedienen im Postbereich, dass wir sagen, Mensch, das wäre doch eigentlich das Ding, gerade hier im Bereich jetzt E-Rezept. Es wird immer tragendere Rolle auch im Postbereich geben, dass man vielleicht auch am Abend, weil die Apotheke um 18.30 Uhr schließt, lebe hier auf dem Land, das ist hier so, und dass man dann im Prinzip irgendwann einen Automaten davor hat und kann das sich abholen mit einem Code und hat es auch vorher aber schon online bezahlt oder kann es am Automaten bezahlen. Und von daher glaube ich schon, dass das etwas wird, was sich noch stark verändern wird und das nicht mittellangfristig, sondern ich glaube eher kurzfristig.
Ja, apropos Automat, also anders als bei den Apotheken ist ja ÖPNV dann eher, sagen wir mal, Payment-Massengeschäft, also Volumengeschwindigkeit, auch ein bisschen, also natürlich auch Anonymität irgendwie. Also es gibt eben viele kleinere Tickettransaktionen. Was ist denn hier die spezifische Herausforderung, die man in dem Fall braucht?
Tatsächlich, das war für mich eher neu. Das hätte ich dieser Branche jetzt gar nicht so attestiert. Fraud, also tatsächlich Betrug. Das ist eigentlich keine tägliche, aber eine sehr regelmäßige Herausforderung, die man in der Branche hat. Und also das muss man jetzt auch klar sagen, weniger im Jobticket-Bereich. Also da ist es halt eben auch so, dass wir über die Plattform im Jobticket-Bereich quasi eigene Shops für die großen Unternehmen, für unseren Kunden, der im Prinzip mit großen Unternehmen Jobticket-Verträge schließt. Und da haben wir einen geschlossenen Bereich für die Mitarbeiter dieser Unternehmen und genauso aber auch für einen ganz normalen offenen Markt im Deutschland-Ticket. Und da passieren schon Dinge, die ich eigentlich so aus dem Retail-Markt fraudseitig gewohnt war. Die hat man aber auch dort sehr stark. Das ist aber eigentlich auch wiederum eine Herausforderung, immer stetig diese ganze Risikomatrix immer wieder noch granularer anzupassen und zu erweitern. Das ist natürlich auch teilweise anstrengend für die Kollegen, die das machen. Das muss man auch an der Stelle sagen. Aber das machen sie sehr, sehr gut. Und jetzt komme ich von einem sehr großen Unternehmen und habe dort auch im Riskkomitee gesessen. Ich muss auch sagen, hier in der kleineren Unternehmung, das machen die schon richtig gut und man kann halt auch da aufgrund unserer Größe sehr schnell reagieren. Das hört natürlich auf, wenn man irgendwann eine ganz andere Größe einnimmt und damit auch die Kundenanzahl eine wahnsinnig andere ist. In unserem Bereich kann man da noch sehr schnell reagieren. Und ich glaube, auch das ist etwas, das wir für unseren Partner hier oder für die Partner ein extrem guter Partner an der Stelle sind, weil wir instantly reagieren, taggleich uns zusammensetzen und überlegen, was können wir anpassen oder beziehungsweise auch abstimmen, was passen wir jetzt an, sprich, wen blocken wir jetzt raus, dass wir jetzt erstmal diese Welle im Prinzip zerschießen. Das ist spannend und da lernt man ja auch nie aus, weil die Betrüger, die werden, also die sind ja sehr fantasiereich, ja. Und von daher auch das Branchensegment, was eigentlich von außen erstmal sehr konservativ aussieht und ja, was ist da eigentlich so das Spannende? Auch da im Prinzip genau das Gleiche. Man hat den E-Com-Bereich, man hat das Ticketing vor Ort am Automaten, aber man hat es auch tatsächlich vor Ort im Terminalbereich. Und auch da ist natürlich unsere Stärke, wir können alles aus einer Hand anbieten.
Spannend. Lass uns doch noch mal so in den letzten Minuten jetzt, also wir haben jetzt hier über Infrastruktur, wir haben über die Märkte und sozusagen, wie eure Lösung sich da sozusagen positioniert gesprochen. Lass uns aber doch noch mal auf die Zahlarten gucken, und zwar vor allem die, die ihr selber entwickelt habt. Also wenn wir über klassisches Buy Now, Pay Later, hat natürlich weiterhin und ist immer noch eine wahnsinnig starke Zahlart, hat sich auch in den letzten Jahren immer weiterentwickelt. Ihr habt eine eigene Buy Now, Pay Later Zahlart entwickelt. Und deswegen natürlich die Frage, wie unterscheidet sich euer Ansatz von einer Klarna, Rivetea, Billy, wie sie auch alle heißen. Und auch da natürlich, welche Rolle dann eure TSP-Positionierung in dem Kontext spielt.
Ja, also so wie ich es schon ein paar Mal jetzt angerissen habe, ist es tatsächlich die größte Unterscheidung liegt im Prinzip darin, dass man als Händler immer im Driver Seat bleibt und gibt nicht ab. Und es gibt bestimmt Branchen, die sagen, ich bin ja froh, wenn ich damit nichts mehr zu tun habe. Es gibt aber auch Händler wie auch Branchen, die auch diesen Weg schon mal gegangen sind und gesagt haben, nee, also das hat mir zu viel Kunden weggeschnitten. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin überhaupt nicht mehr Herr dieser Geschichte. Das hat alles dann Für und Wider, weil ich will das überhaupt nicht schlecht reden, ja, was die Kollegen bei den Mitbewerbern machen. Dennoch ist es einfach so, dass hier der Händler im White Label agiert, im B2C und B2B-Segment. Und das ist schon mal die Unterscheidung, dass wir White Label agieren, was die meisten Factoring-Anbieter nicht mehr tun. Und wir natürlich gerade, wir sind ziemlich stark, wenn wir jetzt über Billy sprechen, wir sind ziemlich stark auch im B2B-Segment. Aufgrund unserer Herkunft muss man auch sagen, die Kreditreform ist wahnsinnig stark im Wirtschaftsauskunftsteilbereich. Und ich glaube, das ganz tragend dabei ist, dass man mit dem Händler gemeinsam die Parameter bespricht. Im Factoring-Bereich hat er da wenig Einfluss drauf. Natürlich haben die ganz Großen, das ist wieder der Unterschied, warum ist der Markt ist hart umkämpft. Alle wollen die ganz Großen, ja, und die ganz Großen wollen aber auch Garantiequoten, Annahmequoten. Aber wir haben hier eben ein anderes Segment. Wir bedienen hier auch eine andere Händlergröße und setzen uns gemeinsam hin und sagen, okay, was können wir machen, was kannst du uns für Daten liefern, was machen wir mit den Daten, wie stellen wir die Risikoparameter ein, ob das eine Warenkorbhöhe ist, ob das die Zahlart per se ist, ob die von Beginn an angeboten wird, sprich Zahlartensteuerung. Aber es ist im Prinzip, also IP-Adressen, dass man sagt, okay, die entfernen all diese Parameter, die kann man gemeinsam besprechen und kann sie auch immer wieder anpassen. Und nochmal, der Händler kann nach einer Einführung in das Dashboard das auch selbst anpassen. Ja. Das muten wir natürlich nicht jedem Händler zu. Wir sagen natürlich auch, gut, also wir müssen auch einen gewissen Standard anbieten und das tun wir auch, dass wir sagen, das ist jetzt unser Standard für den Rechnungskauf. Aber wenn wir merken, das funzt bei einem Händler überhaupt nicht in Form von, dass zu viel durchgeht. Wir arbeiten auch noch mit einer Auskunftei-Background, also sprich alles, was wir in-house haben, mit IP-Prüfung, mit Risikomatrix, und positive Zahlerfahrung und so weiter und so fort, haben wir natürlich auch eine externe Auskunftei angebunden, wie im Prinzip jeder Factorer das auch hat, haben wir das genauso. Deswegen sage ich, das, was wir mit der Zahlart haben, unterscheidet sich gar nicht so sehr vom Factorer. Nur, dass wir es eben nicht sofort oder später ankaufen.
Das heißt, Risikomatrix, auch in Kooperation mit Kreditreform, Crefo Pay, ist dann sozusagen auch etwas, was so das Ausfallrisiko minimiert.
Korrekt, wie auch also die Auskunftei, das war früher die Boniversum im B2C-Segment, die ja tatsächlich aber auch rausverkauft wurde. Und da arbeiten wir heute zusammen, aber wir sind auch dabei, weitere Auskunfteien anzubinden, um dort noch ein bisschen agiler agieren zu können. Und auch nochmal, ja, also gerade was so zentrale Einkäufe angeht, dass wir sagen, im B2B-Segment müssen wir auch ein bisschen wendiger werden, was diese Zahlart angeht. Und von daher sind wir auch gerade in der Endintegration einer weiteren Auskunftei. Genau.
Britta, wenn du auf das letzte Jahr so ein bisschen zurück, oder beziehungsweise ja, letztes Jahr, dieses Jahr ist noch gar nicht so lange, was war denn so der größte Meilenstein für Link? Ich meine, wie gesagt, seit 2024 als eigenständige Ausgründung, oder was hat dich auch vor allem gerade so überrascht in der Zeit?
Das ist ein bisschen zweigeteilt. Ich bin ja hier gestartet im Bereich Sales. Dann habe ich den Partnerbereich noch übernehmen dürfen. Und das war dann für mich dann auch nochmal ein Punkt, der eine Überraschung mit sich gebracht hat, wie aber auch eine Riesenchance. Warum? Ich bin hier gestartet und war erstmal total positiv, muss ja auch mal kritische Töne anbringen, war total positiv überrascht, wie viel technische Möglichkeiten dieses Unternehmen trotz seiner kleinen Größe. Ich bin hier gestartet, da waren wir, ich glaube, 23 oder 24 Mitarbeiter. Jetzt sind wir knapp über 40. Trotzdem noch ein relativ kleines Unternehmen, wenn wir mal uns den Markt anschauen. Und war wirklich geflasht, was das Unternehmen alles anbietet. So. Dann, wenn man mal in einem Unternehmen dann arbeitet, dann stellt man fest, okay, wir haben zwar eigentlich alle Plugins, die man am Markt benötigt, aber die waren nicht so gut bestückt in Bezug auf Zahlarten. Die Zahlarten waren auch nicht schlecht, die da waren, aber faktisch nicht ausreichend. Aber die da waren, waren eben auch kaum auf den Plugins vertreten. Und jetzt hatte ich vorhin schon gesagt, der Löwenanteil der Händler arbeitet mit Plugins. Und somit war es so ein bisschen für mich der Teil letztes Jahr, dass ich gesagt habe, okay, wir müssen hier definitiv nachholen. Wir brauchen folgende Zahlarten. Also das habe ich schon vorletztes Jahr. Aber als ich dann letztes Jahr im Prinzip im Driver Seat im Partnerbereich dann gesessen habe, dann konnte ich dieser Sache auch einen guten Schwung mitgeben. Und wir haben das tatsächlich dann letztes Jahr geschafft, dass wir alle länderspezifischen Zahlarten integriert haben auf unserer Plattform, auch in alle relevanten Plugins, wie auch die Open-Banking-Lösung, die wir entschieden haben, also Wir hatten natürlich auch verschiedene Workshops mit verschiedenen Anbietern, haben uns für die Mastercard entschieden und auch natürlich, das ist eine für uns wahnsinnig relevante Zahlart gewesen. Und das waren schon Meilensteine letztes Jahr, dass man gesagt hat, wir können ganz anders agieren und haben das auch sehr schnell gemerkt, dass wir letztes Jahr vielleicht im Neukundensegment gar nicht so pushy unterwegs waren, wie wir das uns vielleicht erst vorgenommen hatten. Dafür war der Upselling-Bereich wahnsinnig gut, weil wir auf einmal einen ganz anderen Mehrwert unseren Bestandskunden liefern konnten.
Du meinst, wenn wir über Mastercard sprechen, also Open Banking für Pay-by-Bank.
Ganz
konkret,
genau.
Ne?
Ganz ja. genau. Wie gesagt, die länderspezifischen Zahlarten sind wahnsinnig gut bei den Händlern ankommen, genauso wie die Open Banking-Lösung. Und das muss ich sagen, war die Überraschung zum einen, dass ich gesagt habe, okay, wow, ist zwar viel da, aber wenn man reinguckt, muss noch viel gemacht werden. Und dass man dann aber aus dem Jahr rausgegangen ist, hat gesagt, okay, das war ein richtiges Hausaufgabenjahr. Und auch das gehört dazu und auch das ist wichtig. Und für mich war es wichtig, dass wir sagen, wir starten aber jetzt ins neue Jahr, bis auf die noch ausgebliebene Factoring-Lösung, die wir jetzt reinbekommen, dass wir gesagt haben, wir können echten Mehrwert liefern und genauso, dass wir uns für Vero entschieden haben und das so einsetzen. Und ja, das sind im Prinzip Punkte, die für uns große Punkte waren. Natürlich muss man auch sagen, warum war das so? Weil man in der Vergangenheit natürlich in der Gruppe, in der man sich befunden hat, vor der Payment Group der Gestalterbank, war natürlich das Augenmerk viel, viel mehr auf die CrevoPay-Lösung und eine Kreditkarte. Und jetzt habe ich gesagt, okay, wenn wir Payment-Anbieter sein wollen, dann brauchen wir aber auch eine andere Bandbreite, weil ein Händler hat keine drei Payment-Anbieter, weil er sagt, ach, da habe ich nur die drei Sachen, dann hole ich die mir woanders. Und von daher war das für uns ein wichtiger Punkt. Mit der Überraschung für mich persönlich, dass ich gesagt habe, okay, das war für mich irgendwie, klang das anders, aber okay. Und es war aber für mich am Ende des Tages auch eine tolle Herausforderung, das alles zu begleiten, ja.
Wo soll denn Link in 3 Jahren stehen? Also das heißt, welche Themen sowohl technologisch, regulatorisch oder natürlich auch im Markt werden euch vermutlich in diesem Zeitraum am meisten beschäftigen?
Ich glaube, ohne da andere Themen vorwegnehmen zu wollen, ich glaube, dass ich sagen kann, dass wir noch mehr mit der Gruppe vertratet sein werden. Ich glaube, dass wir strategisch, das glaube ich nicht, das wird so sein, dass wir uns strategisch einfach für einen Weg entscheiden müssen, aus der Gruppe heraus im E-Com agieren zu wollen. Stand heute ist es so, dass in der Gruppe nicht nur von Link, weil natürlich die Integration stattgefunden haben, dass nur nicht nur von Link verkauft wird im E-Com-Bereich, sondern auch von anderen. Und da denke ich, dass man aus der Gruppe heraus anders agieren wird und das muss man auch so ändern. Da sind wir auch gerade ganz aktiv mit dem Gedankengut und dem Austausch, wie stellen wir das an. Und ich glaube, Link wird in 3 Jahren tatsächlich sehr stark TSP sein. Aber sehr stark TSP für die Gruppe sein. Mhm. Ich glaube einfach, dass es Sinn macht, dass die Link auf das, was sie richtig gut kann, nämlich die technologische Plattform oder die ganze technische Infrastruktur den Händlern zur Verfügung zu stellen, dass das wirklich ein Top-Thema hier ist und dass der andere Teil, der vertriebliche Aspekt, der Produktaspekt, die Weiterentwicklung, dass wir da mehr und mehr, ich glaube auch bei unserer Schwester bei der First Cash, das ist ja unsere, ich sage jetzt mal die prominenteste Schwester, dass das immer mehr miteinander vertratet sein wird. Und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Punkt ist, wenn man jetzt mal wirklich, ohne dass ich dafür Werbung machen möchte, zu meinem alten Arbeitgeber schaut, da sind irgendwann 16 Unternehmen zusammengekauft worden, alle mit einem eigenen Namen, alle mit einer eigenen Unternehmenskultur, die unterschiedlicher teilweise hätte nicht sein können, weil teilweise im Ausland, teilweise im Inland, aber ganz woanders, kleine Firma, mittelgroße Firma, große Firma. Und irgendwann hat man gesagt, man muss der Sache einen Namen geben. Und ich glaube auch, dass wir hier, gerade wenn wir jetzt über das Segment E-Com sprechen, dass es hier einen Punkt geben wird, dass wir sagen, wir müssen hier ein Stück einheitlicher rausgehen. Und nicht, hier wird ein bisschen E-Com gemacht, da wird ein bisschen E-Com gemacht. Und ich glaube, das stärkt tatsächlich das Thema nochmal hier dann in der Gruppe.
Schönes Schlusswort. Britta, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses spannende Gespräch. Also hat mir wirklich viele neue Nuancen mitgegeben. Also was ist ein TSP statt ein PSP? Was passiert, wenn kein Geldfluss direkt stattfindet? Was ist, wenn man sich vor allem so auch den Dachmarkt und sich vor allem sich auch so Nischenmärkte sucht, die man sehr, sehr gut besetzen kann? Klingt auf jeden Fall nach einer sehr klaren Haltung. Und ich glaube, das unterscheidet euch auch sehr, sehr deutlich von anderen und ist dann ein tolles und Alleinstehungsmerkmal. Wer natürlich mehr über Link erfahren will, kann das natürlich im Internet tun auf link.de und alle Links packen wir euch natürlich in die Shownotes. Und wenn euch natürlich die Folge gefallen hat, dann abonniert natürlich super gerne unseren Permanent Banking Podcast oder hinterlasst eine Bewertung. Das hilft uns natürlich sehr, vor allem auch solche tollen Gespräche weiterhin zu ermöglichen und teilt natürlich auch gerne die Episode mit den Leuten, die im E-Com oder auch sonst im Payment unterwegs sind und empfiehlt sie gerne weiter. Ich danke euch, mein Name ist Nicole und ich hoffe, wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald.
Tschüss.